So, mir ist 2. Korinther 5, Vers 21 vor Augen gekommen, in Bezug, bitte Luther-Übersetzung, in Bezug zur Hoffnung für alle. Um Hoffnung für alle uns so ein bisschen vor Augen zu führen, dass Hoffnung für alle, besonders was die Briefe betrifft, dass es viel Oberflächlichkeit da drin gibt. Und ich rate nicht, Hoffnung für alle zu lesen, was die Briefe betrifft. Ja? Ich lese Hoffnung für alle, was die Geschichten im Alten Testament betrifft, um die Geschichten noch mehr und noch besser kennenzulernen. Ja, das fließt dann sehr gut. Aber was das Evangelium betrifft, weiß ich nicht so genau. Aber was die Briefe betreffen, vorsichtig. Und ich möchte euch das an einem Vers vor Augen führen. Der Vers, das ist der Vers, erstmal Luther, ja, 2. Korinther 5, 21. An diesem Vers hatten Karin und ich vor ungefähr 25 bis 30 Jahren einiges in uns hinein zu verwurzeln, in unser Herz. Oftmals, wenn ich hatte es verstanden, aber es war noch nicht verwurzelt in meinem Herz. Und dann wollte ich das zitieren. Ich konnte es auch, wenn ich alleine war, konnte ich es auch auswendig zitieren. Aber wenn ich es anderen sagen wollte, wurde mir plötzlich schwarz vor Augen, weil der Teufel nicht wollte, dass ich, also es wurde nicht schwarz, aber ich konnte mich plötzlich nicht dran erinnern, weil der Teufel nicht wollte, dass dieses Wort zu den Menschen kam, denen wir das sagen wollten. Ja, wir haben es auch versucht, einem Prediger mitzuteilen, der eigentlich hätte wissen müssen, weil Hermann Zeiss, ja, der hat genau das gesagt, was da steht. Und es war richtig schwer, das zu vermitteln. Ja, heute fällt das mir nicht mal schwer, weil das Wort in meinem Herzen verwurzelt ist. Es ist so wichtig, dass Worte Gottes im Herzen verwurzelt werden. Und wenn es, wie ich es uns noch zeigen werde, wie es in Hoffnung für alle geschrieben steht, das angenommen wurde, dann hat man es nicht in der Tiefe angenommen und man hat sogar eine kleine Irrlehre mit angenommen. Ich werde uns das erklären. Also, 2. Korinther 5, 21, Luther-Übersetzung. Denn er hat den, wer? Der Vater im Himmel. Das ist wichtig zu wissen. Denn er hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, sagt die heutige Übersetzung, oder den einzigen Sohn. Und das ist auch Quackel. Ja, ich habe letzte Woche in einer älteren Luther-Übersetzung die Übersetzung gelesen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einigen Sohn, also seinen Sohn, mit dem er vollkommen eins ist, von Geburt an, als Jesus Mensch wurde, war Jesus mit dem Vater im Himmel vollkommen eins und der Vater im Himmel war mit Jesus vollkommen eins. Und das meint, der von keiner Sünde wusste. Er war einig mit dem Vater im Himmel, der seinen einigen Sohn gab. Ne, versteht ihr? Es hört sich doch, der Eingeborene, irgendwo im Urwald, ne? Oder der Einzige. Nein, Jesus ist nicht der Einzige. Wir sind die Nachgeborenen. Du bist ein Kind Gottes und du wächst, reifst heran als Sohn Gottes. So, und je mehr wir einig werden mit dem Wort Gottes, in Einigkeit kommen, umso mehr werden wir wie Jesus, dem einigen Sohn, der einig ist mit dem Vater. So, der ohne Sünde war, eins zu sein mit dem Vater, meint ohne Sünde zu sein. Wenn du täglich mal nicht einig mit ihm bist, dann hast du gesündigt. Ja, aber Jesus hat sein Blut gegeben und vergibt dir immer wieder deine Sünde. Und du suchst und trachtest danach durch Gottes Wort mit Gott. Jesus und somit dem Vater einig zu werden. So, denn er, der Vater im Himmel, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. In diesem Zusammenhang müssen wir wissen, der Sündelohn ist der Tod. Merkt ihr das? Der Sündelohn ist der Tod. Sünde bewirkt Tod. Und Jesus wusste von keiner Sünde. Und das meint, er hätte eigentlich gar nicht sterben können. Die hätten ihn doppelt und dreifach und hundertfach ans Kreuz nageln können. Ja, er wäre nicht gestorben. Aber was hat ihn in den Tod gebracht? Deine Sünde? Ja, er hat sich mit dir, Sünder, der du nicht mehr bist, identifiziert am Kreuz. Er wurde, was du warst. Das ist so wichtig. Er wurde, was du warst. Wenn er das nicht geworden wäre, wenn er sich nicht mit dir identifiziert hätte, hätte er dort am Kreuz nicht sterben können. Nur der Sünder ist des Todes. Nur der Sünder ist des Todes. Und er hat sich mit dir identifiziert. Er wurde, was du warst. Und starb. Und du bist als Sünder dort mit ihm gestorben. Und mit ihm begraben worden. Du bist aber auch mit Jesus auferstanden und in der Auferstehung und durch deinen Glauben, dass Jesus der Christus ist und durch deinen Glauben, dass Gott Mensch wurde, bist du aus Gott geboren worden, wurdest du, die Neugeburt meint, Christus wurde in dir geboren, der neue Mensch, und der neue Mensch sündigt nicht. Der kann nicht sündigen. Das heißt, du also im Kern deines Seins bist du kein Sünder mehr. Wenn du sündigst, dann ist das alte Programm. Die Seele hat noch nicht kapiert. Das Herz, im Herzen sind die Worte Gottes noch nicht so verwurzelt, wie sie verwurzelt sein sollten. Und der Teufel hat Möglichkeiten, dich hinters Licht zu führen, dich zum Sündigen zu bringen. Aber du bist kein Sünder mehr, weil du aus Gott geboren bist, im Kern deines Lebens. Und von daher heißt es, er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das heißt, ich identifiziere mich mit Jesus, mit ihm am Kreuz. Er hat sich mit mir dort identifiziert, ich bin dort mit ihm gestorben, bin mitbegraben worden, bin mit ihm auferstanden und in der Auferstehung bin ich die Gerechtigkeit geworden, die vor Gott gilt. Christus in dir ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das bist du. Das bist du. Du bist Geist aus Gottes Geist geworden, ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes. Und deine Seele, man könnte sagen, die soll mit dir, der du Geist geworden bist, weil Jesus ist da auch drin, vermählt werden. Deine Seele muss geheiligt werden, werden ohne Flecken und Runzel. Und wodurch? Durch das Wort Gottes. Und das nennt die Bibel den Prozess der Heiligung. Aber es ist so wichtig, du bist Christus. Christus ist in dir geboren. In 1. Korinther 12, da wird der Leib Jesu aufgezählt. Ne? Wir sind Glieder am Leibe Jesu und der Leib Jesu ist Christus. Der Leib Jesu mit Jesus als Haupt ist Christus. Also bist du als Teil des Leibes ein Teil des Christus. Aber so wie geschrieben steht, dass die Gemeinschaft der Heiligen, der Leib Christi, der Tempel Gottes ist und an anderer Stelle gesagt wird, dass du selber auch ein Tempel Gottes bist, bist du auch ein Christus. Also wenn einer daherkommt und sagt, ich bin der Christus, dann kannst du sagen, ey, das ist nichts Besonderes. Ja? In Jesus bin ich das auch. Ja? Halleluja. Vers es werden viele falsche Christusse, so steht es geschrieben. Aber das darf uns nicht davon abbringen, ich glaube, es steht in 1. Korinther Kapitel 12, ne, dass der Leib Jesu Christus ist. Und du als Glied am Leibe Jesu, wenn der Leib Christus ist, bist Teil, ja, jede Zelle in mir, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, ist identisch mit der anderen Zelle. Ne? Ja, das heißt also, aber das sind wir in Jesus. Und aufgrund dessen, was da steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste. Jesus wusste von keiner Sünde, er war einig mit Gott, dem Vater, mit seinem Vater. Denn er hat den für uns zur Sünde gemacht. Das meint mit anderen Worten, der Vater hat gewirkt, dass Jesus sich mit uns, mit dir als Sünder identifizieren konnte und identifiziert hat, dass er wurde, was du warst. Er hat selber nicht gesündigt, kein einziges Mal, aber durch Identifikation, ja, ist er geworden, was du warst. Ja, und wir sollen uns, so sagt es hier Römer Kapitel 6, wir sollen uns betrachten als mit Christus am Kreuz gestorben. Ja, also der alte Bernhard Koch, der Sünder, ist mit Christus am Kreuz gestorben und ich bin eine neue Schöpfung geworden in der Auferstehung Jesu. Ich wiederhole, ja, weil es so wichtig ist, dass das in uns reingeht. Es hat mal, oder wissenschaftlich könnte das bewiesen sein, dass man etwas 28 bis 30 Mal hören muss, bewusst hören muss, damit es drin ist. Okay, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ja, das sollen wir auswendig lernen, damit wir es anderen weitersagen können. Lasst uns das doch jetzt mal zusammen lesen. 1, 2, 3. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Du als Glied am Leibe Jesu, Christus, mit anderen Worten, du bist die Gerechtigkeit. Christus ist die Gerechtigkeit. Halleluja. So. Jetzt haben wir einiges gelernt an diesem Vers und jetzt gehen wir mal zur Hoffnung für alle. Leider haben wir, glaube ich, keine Hoffnung für alle Übersetzung. Nee, so. 2. Korinther 5, Vers 21. Da heißt es, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, noch hört sich's gut an, mit all unserer Schuld beladen. Beladen heißt, meine ganzen Sünden wurden auf ihn geladen. Das sagt überhaupt nichts. Wenn man weiß, dass nur der Sünder des Todes ist. Und Jesus war ja kein Sünder. Er hätte nicht sterben können. Alle Sünden der Welt auf ihn gepackt. Das heißt also, die ganze Welt um ihn herum, drauf auf ihn. Und er da drunter und er hätte nicht sterben können und er wäre nicht gestorben, wenn er nur beladen worden wäre. Er wäre nicht gestorben. Die göttliche Kraft, die ist unermesslich groß. Ja, er hätte das alles tragen können und es hätte ihn nicht beschmutzt und er hätte ihn nicht umgebracht und er wäre nicht gestorben. Könnt ihr das sehen? Der Sünder ist des Todes und nicht der, der mit Sünden beladen ist und selber nicht gesündigt hat. Ja? Okay, wie geht's weiter? Ich lese nochmal von vorne. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, ist gut, ist richtig, mit all unserer Schuld beladen und dann verurteilt. Damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. ist das nicht oberflächlich? Und Menschen werden, die Gott gefallen? Hört sich gut an, ne? Aber das Wort sagt tatsächlich, ich bin die Gerechtigkeit geworden, die vor Gott gilt. Und die Gerechtigkeit setzt sich durch, dass auch meine Seele sündlos wird und somit dann Gott gefällt. Versteht ihr, was so manche Bibelübersetzung neumodern wiedergibt? Das geht nicht in die Tiefe. Und fallt da nicht drauf rein, ja, die Leute brauchen heute eine Bibelübersetzung, die einfach zu lesen ist. Dann sollen sie doch anfangen mit den Evangelien, ja, und nicht gleich mit den Briefen. Evangelien, die sich entscheiden für Jesus, benötigen die Evangelien. Ich lese heute noch die Evangelien, auch wenn ich alle Geschichten kenne, aber ich lese sie. Ich will Jesus betrachten. Ja, und sagt den Leuten, fangt an mit den Evangelien, hört auf, jetzt schon die Briefe zu lesen. Ja, könnt er machen, aber meckert dann nicht, dass er nichts oder nur wenig versteht. Ja, dieses Wort, 2. Korinther 5, 21, da brauchte ich fast 20 Jahre zu, weil das wurde nicht gepredigt. Und als ich das dann verstand, das hat meinen Glauben explosionsartig nach vorne gebracht. Weil Gott erhört nur das Gebet des Gerechten. Gott erhört das Gebet des Gerechten. Und wenn ich immer denke, ja, da sind noch so viele Dinge, ich sündige hier, ich sündige da, ich bin noch gar nicht so gerecht, also der hört gar nicht mein Gebet, dann hat der Teufel schon gewonnen. Dann glaubt man, dass Gott das Gebet nicht erhört. Aber wenn ich bete, dann sage ich, aus Gnade bin ich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, weil Jesus sich mit mir als Sünder am Kreuz identifiziert hat und er an meiner Stelle dort gestorben ist. Ich bin die Gerechtigkeit, Vater im Himmel, in Christus Jesus. Und von daher glaube ich, dass du mein Gebet erhörst. Ja, ich habe da und dort und das getan, gesprochen, ich habe gesündigt. Ah, und ich bekenne dir meine Sünde. Ja, und du bist treu und gerecht und vergibst mir meine Sünde durch das Blut Jesu und reinigst mich von der Ungerechtigkeit, die dadurch geschehen ist. Ja, aber die Gerechtigkeit in mir hat nicht gesündigt. Christus in mir hat nicht gesündigt. Ja, und von da habe ich einen Stand vor Gott und kann ihm sagen, ich bin nicht von mir aus gerecht, sondern ich bin gerecht, aus dir geboren als Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit gilt vor dir und in dieser Gerechtigkeit komme ich zu dir, aufgrund von Gnade und nicht, weil ich irgendetwas dazu getan habe, dass ich diese Gerechtigkeit bin. Also, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Jesus, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und jetzt nochmal Hoffnung für alle. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen. Seht ihr den Unterschied? Identifikation und Beladensein. Und verurteilt. Ja, Gott hat ihn verurteilt, weil er unsere Sünde, mit unserer Sünde beladen wurde. Das passt doch irgendwie nicht. Nur ein Sünder ist verurteilt. Und weil er sich mit dir und mir als Sünder identifiziert hat, deshalb war er des Todes. Damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Hey, Christus in mir gefällt Gott schon. Ja, ich bin sein Sohn und Christus in mir sündigt nicht. Das steht auch im ersten Johannesbrief in einem Kapitel. Ja, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Meine Seele ist nicht aus Gott geboren. Meine Seele muss vergeistlicht werden. Die muss das Kleid, das Gewand der Reinheit, der Gerechtigkeit, ja, der Liebe Gottes, des Friedens Gottes, der Freude Gottes, der Freundlichkeit Gottes, der Treue Gottes, der Sanftmut Gottes, der Güte Gottes, der, hatte ich schon Treue gesagt, ja, und das Gewand der Gerechtigkeit, dass man sich beherrschen kann. Ja, das zieht unsere Seele an. Weshalb kommen wir hier zusammen? Um zu hören, wie es ist, um tiefer zu schauen, um genauere Informationen zu bekommen. Und wenn ich diesen Vers in der Hoffnung für alle lese und keine Ahnung hätte, ja, dann wäre das wie eine Sahnesoße über die wirkliche Tiefe, wie es im Griechischen auch geschrieben steht. So, und von daher, es ist wichtig, ja, dass wir, also ich denke, und das denken die meisten Elberfelder, Schlachter, die Menge ist auch noch sehr gut. Und ich mag halt Luther-Übersetzung. Aber in der Luther-Übersetzung gibt es auch einige Schnitzer, wie Gott hat seinen eingeborenen Sohn gesandt, damit die Welt nicht verloren geht. Und in diesem Vers steckt noch, wie wir gehört haben von Philipp Schreiber, damit die Welt nicht verloren geht, ja, dass die Menschen der Welt nicht verloren gehen. Das System dieser Welt, das muss vergehen, ne? Das muss zerstört werden. Ja, das ist das System dieser Welt, ist das System des Teufels, der die Welt noch regiert. Also der einige Sohn, und unsere Seele wird einig gemacht mit Christus, der wir geworden sind. Und in Christus in uns ist Jesus, und in Jesus in uns ist der Vater und natürlich auch der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist ist auch auf uns. Er ist auch von außen zu uns gekommen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. So, also das ist ein Fundament. Das ist wichtig, dass dieses Fundament in deinem Herzen gegenwärtig ist. Ja, es geht tiefer als beladen worden sein. Ja, denn würde das heißen, dass ich immer noch ein Sünder wäre. Ihr versteht, ich sündige, aber Christus in mir, der ich geworden bin, ist kein Sünder. So, also wenn ich nicht aus Gott geboren worden werde, wenn ich nicht eine neue Schöpfung geworden wäre, die nicht sündigt, dann wäre ich noch vom Kern meines Wesens her ein Sünder. Bis in alle Ewigkeit. Und ich würde sündigen, und wenn wir davon ausgehen würden, ja, Jesus, die Sünden haben Jesus verletzt und er hat geblutet und durch sein Blut sind uns unsere Sünden vergeben worden, ja, dann wäre ich bis in alle Ewigkeit weiterhin ein Sünder. Aber jetzt hört die Sünde in meinem Leben auf. Da kommt die oberflächlich die Hoffnung für alle nochmal mit durch. Und Menschen werden, die Gott gefallen. Also unsere Seelen sollen werden, so werden, dass sie Gott gefallen. Und das hat auch positive Auswirkungen auf unseren Körper. So, und von daher den Geschwistern zu sagen, du musst noch viel mehr Bibel lesen, ist richtig. Aber wichtiger wäre, wenn jeder einen Hunger hätte nach dem Wort Gottes und gar nicht mehr gesagt werden müsste, du musst, also bitte lies mehr Bibel. Ja? Der Hunger muss da sein. Und wenn der Hunger gerade nicht da ist und du bist smart, dann weißt du, oftmals kam der Hunger beim Essen. Oder? Ja, dann sagst du also, ich lese jetzt in der Bibel und oft geht mir das so. Ja, vorher kein Hunger, ne? Und dann fange ich an zu lesen und dann merke ich, wie eine positive Wirkung durch das Wort Gottes auf meine Seele Einfluss nimmt und mein Körper erquickt wird. Und dann lese ich mehr und dann lese ich noch mehr und ich merke, dass ich gestärkt werde, dass mein Verstand wieder klarkommt. Ja, und wenn man das merkt, dann weiß man, es ist so wichtig, dass ich das Wort Gottes nicht vernachlässige, dass ich es lese. Ja, dass ich auch die Versammlung nicht verlasse, auch wenn es draußen 30 Grad sind. Ich freue mich, dass ihr euch aufgemacht habt, trotz dieses Wetters. Ja, und dadurch habt ihr einen besonderen Segen jetzt abbekommen, ja, durch 2. Korinther 5, Vers 21. Die anderen wissen das jetzt nicht. Aber die sollen das auch wissen. Also gibt es Nachhilfeunterricht, ja, indem ihr es ihnen weitersagt. So, und ich möchte keinen Nachhilfeunterricht. Ich möchte zur gegebenen Zeit empfangen, was der Geist Gottes an Wort Gottes geben möchte. Okay. So, ich hatte letzten Sonntag Psalm 112 uns nochmal vor Augen geführt. Lasst uns diesen Psalm nochmal betrachten. Psalm 112, Luther-Übersetzung. Ihr lest zu Hause Elberfelder oder Schlachter. Ja, es ist wichtig, dass wir mehrere Übersetzungen an der Hand haben. Und wenn es dir komisch vorkommt, wenn da irgendwas nicht passt, ja, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Da habe ich immer drüber nachgedacht, wieso eingeboren, ja, oder einzig. Also ist er nur der Einzige zu dem Zeitpunkt? Okay, ja, aber der Einige, da konnte ich sofort mit übereinstimmen. Der Einige, der mit dem Vater einig ist. Bis er zur Sünde gemacht wurde, ohne selbst zu sündigen. Psalm 112. Da heißt es, Halleluja! 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 Auch wenn der Wald jetzt hier ein bisschen gelichtet ist, aber was man so hineinruft, das muss eigentlich wieder entgegenkommen. Halleluja! Halleluja! Yeah. Wohlergehen. Dem soll es gut gehen, dem wird es gut gehen, der den Herrn fürchtet. Also damit ist nicht gemeint, Angst vor Jahwe zu haben, Angst vor Jesus zu haben, Angst vor dem Heiligen Geist zu haben, sondern diese Furcht meint, dass man Gottes Wort ernst nimmt. Und wenn der Heilige Geist spricht, dass man das ernst nimmt. Ja, dass heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Ja, nehmt Gottes Wort ernst. Das meint Furcht des Herrn. Und wenn es dich anmacht, das Wort Gottes, in dem Sinn, oh, was verlangt er jetzt von mir? Was soll ich da tun? Dann sag ihm doch, ich kann das von mir aus nicht, ich will das von mir aus nicht, meine Seele will das nicht, aber Christus in mir will das. Also Heiliger Geist, wenn du das willst, dass ich das tue, dass ich das mache, dann übernimm mich, dass ich mich selber dann das Tun sehe und mich wundere, dass ich es getan habe. Das habe ich oft so erlebt. Ich habe ihm gesagt, Jesus, ich brauche deine Hilfe, bitte. Übernimm mich, dass ich es tue. Ja, Christus soll in mir übernehmen. Da bist du ja drin. Also Jesus, übernimm du. Ja, du bist mein Herr. Und ich als mein Körper ist der Knecht, meine Seele ist die Braut, die bereitet werden soll. Meine Seele sagt, ich bin zu schwach dazu. Christus sagt, ich bin stark. Ja, dann sag, dass Christus übernehmen soll, dass Jesus übernehmen soll. Oft habe ich das erlebt und ich habe es getan. Also, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der das Wort Gottes ernst nimmt, der große Freude hat an seinen Geboten. Im ersten Johannesbrief, ich denke, es steht, ist noch im ersten Kapitel, da heißt es, das Wort ist das Gebot. Für mich klingt das viel besser. Das Wort ist das Gebot oder das Wort ist das Gesetz. das Wort. Also, wenn da stehen würde, der große Freude hat an seinem Gesetz, dann würde ich immer denken, oh, jetzt muss ich die 10 Gebote halten, schwitz. Auch bei kaltem Wetter, schwitz. Wie soll ich das schaffen? Nein, es ist das Wort. Ein Synonym für das Wort ist Gebot. Ein anderes Synonym für das Wort ist Gesetz. Ein anderes Synonym für Ordnung ist das Wort. Das Wort spricht von den Ordnungen Gottes. Das Wort spricht von den Geboten Gottes. Das Wort spricht von den Gesetzen Gottes. Ja? Und Gott sei Dank habe ich ein neues Herz bekommen. Ein von Gott gegebenes durch meine Neugeburt aus dem Geist. Und in diesem neuen Herz ist das Gesetz Gottes reingeschrieben worden. Die Tafel. Ja, und das ist ein fleischernes Herz. Das Gesetz, welches Moses gegeben wurde, wurde auf steinernen Tafeln geschrieben und dem Volk Gottes von außen vor Augen geführt. Und die sollten danach leben, wenn sie leben wollten. Aber jetzt ist das Gesetz, das Wort in unser Herz geschrieben. Und wisst ihr, das meint, ich will. Und wenn ich die Stimme habe, ich schaffe es nicht, dann sage ich, Geist Gottes, hilf, ja, dass ich es halten kann. Also mit anderen Worten, Gott sorgt dafür, dass ich das Wort tun kann. Das Gesetz ist ja nicht aufgelöst worden, aber es ist nicht mehr von außen gegeben. Steinerne Tafeln sprachen davon, ja, dass steinerne Herzen es tun sollten. Und steinerne Herzen können es nicht tun. Okay, das als Nebeneffekt. Also, der große Freude hat an seinen Geboten, an seinem Wort. Wie geht's weiter? Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. Die Kinder der Frommen oder der Heiligen oder der Gottesfürchtigen werden gesegnet sein. Unsere Kinder sind gesegnet, die werden noch gewaltig im Lande. Dürfen wir so bekennen, ja? Okay. Nee, noch nicht, nochmal zurück zu 2. Die Kinder der Gerechten, der Gottesfürchtigen, der Heiligen werden gesegnet sein. Das heißt also, es geht nicht nur um Kinder, die durch das Fleisch gezeugt wurden, sondern es geht auch um Kinder, die wir durch den Geist zeugen, die zum Glauben an Jesus kommen. Unsere Kinder, die jetzt geistlich gezeugt werden und zum Glauben kommen, die werden gewaltig sein. Amen. Es ist wichtig, das zu glauben, ja, die sich jetzt für Jesus entscheiden. Ja, das sind unsere Kinder, die sich durch uns entscheiden. Die werden klein, schwach und arm und krank sein. Nein, die werden gewaltig sein, die werden stark sein, die werden gesund sein, die werden in der Heiligkeit Gottes gehen und in Kraft das Wort Gottes verkündigen. Weiter. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein. Also, im Grunde sind auch wir gemeint, die wir an den Namen Jesus glauben, dass in unserem Hause hier, die Jesusgemeinde in Renteln, das Jesus-Gemeindezentrum, dass da Reichtum und Fülle sein wird. Und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. So, woran denken wir, wenn wir dort dieses Wort Gerechtigkeit lesen? Dass wir die Gerechtigkeit sind in Christus Jesus. Und was bleibt diese Gerechtigkeit? Vergeht die? Die wird ewig sein. Die werde ich nie verlieren. Halleluja. Ja. Und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Den Gerechten geht das Licht auf in der Finsternis von dem Gnädigen. Gott ist gnädig, uns gnädig. Also wenn es mal finster wird und wir erkennen Gott nicht mehr so in seiner Herrlichkeit, in seinem Licht. Wir haben die Zusage, dass uns das Licht aufgehen wird in der Finsternis. von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten. Weiter. Wohl dem, Wohlergehen dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Das heißt also, das Geld in deiner Tasche darf nicht locker sein zum Sündigen, sondern es muss gehalten bleiben in deinem Portemonnaie, damit es nicht durch irgendeinen Kram davonfließt und weg ist. Aber es muss locker sein, um Barmherzigkeit zu üben. Ja, um Barmherzigkeit zu üben. Weil darauf steht eine große Verheißung. Es muss locker sein, um gerne zu leihen. Und dann, der das Seine tut, da müssten wir in einer anderen Übersetzung mal schauen, was damit gemeint ist. Also das Seine, was Gott ihm aufgetragen hat, ja, was der Heilige Geist gesagt hat, wie es recht ist. Weiter. Denn er wird ewiglich bleiben. Der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Hey, du bist der Gerechte in Christus Jesus. Du wirst bleiben und du wirst in Ewigkeit nicht vergessen werden. Nimmermehr. Gott vergisst dich nicht. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Wenn das so richtig in uns verwurzelt ist, ich bin die Gerechtigkeit in Christus Jesus, die vor Gott gilt. Aufgrund von Gnade, nicht weil ich so Gutes getan habe, sondern aufgrund von Gnade, dann fürchte ich mich nicht vor schlimmer Kunde, weil ich weiß, der Vater im Himmel, er hört mein Gebet im Namen Jesu. Ist das so? Ja? Er hört mein Gebet im Namen Jesu. Warum? Weil Gott seine Gerechtigkeit erhört. Er hört den Ungerechten nicht. Wenn ich seelisch bete, dann erhört er mich nicht. Das Gebet des Geistes ist immer in Einheit, in Einigkeit mit dem Wort Gottes. Christus in mir ist in Einigkeit mit dem Wort Gottes. Und die Seele ist in vielen Bereichen noch nicht geläutert. Die Seele ist in vielen Bereichen noch nicht durchdrungen mit Wahrheit. Die Seele hat Schwächen. Und wir haben viele Gebete seelischer Art gehört und haben gedacht, diese Gebete werden nicht erhört. Wir beten, so wie Jutta das schon gesagt hat, das Wort Gottes. Ja, wir proklamieren es mit unserem Mund, wir sprechen es. Denn was der Mund sagt, das geschieht. Nicht immer sofort, aber wenn wir es fortwährend immer wieder sprechen, dann setzt sich das Wort durch und es bringt hervor, was gebetet worden ist. Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Wir haben Christen kennengelernt, die haben gesagt, ich brauche die Bibel nicht lesen, ich brauche auch unter keine Predigt gehen. Ich bin ja aus Gott geboren, Christus ist in mir und er sagt mir alles, wie es ist. Und wir haben die dann genau betrachtet und wir haben gesehen, wie sie gesündigt haben und überhaupt keine Ahnung hatten darüber, was Gott denkt. Gott hat das so gemacht, dass durch Hören und durch Lesen das Wort Gottes in uns hineinkommt und durch das Wort Gottes von außen in uns aufgenommen, zeigt uns, wie Christus in uns ist, wie Christus in uns denkt. Wenn du wissen willst, wie Christus in dir denkt, wenn du wissen willst, wie Christus in dir ist, dann lies das Wort Gottes, dann hör dem Wort Gottes zu, denn das Wort Gottes sagt es dir. Ja? Er kommt durch das Wort Gottes von außen und zeigt dir, wie Christus in dir ist. Und wenn er dir zeigt, wie Christus in dir ist, dann sagt er nichts anderes, und zeigt dir nichts anderes als Jesus, wie er ist. Denn Christus ist vollkommen identisch mit Jesus. Ja, und da kommt mir vor Augen, Jesus sagt in Johannes 17, ich in euch und ihr in mir. Ja, also Jesus ist in Christus in mir und Christus, der ich geworden bin, ist in Jesus. Ja, und ich verrate euch noch ein Geheimnis, ihr wisst es vielleicht schon. Jesus ist in dir und du bist in ihm. Und weil du in ihm bist und ich auch in ihm bin, sind wir in ihm zusammen. Muss man drüber nachdenken, ist wichtig. Und deswegen wurde mir mal bewusst, dieses Wort liebe deinen Nächsten wie dich selbst, könnte man auch so benennen, liebe deinen Nächsten als dein Ich. Denn ich bin in Rolf, in Christus. Hoho, aber ich als Christus, als neue Schöpfung. Ja. Und du in Jesus, in mir. Halleluja. Ja. Also das ist die Gemeinschaft des Leibes Jesu. Ja, die Bibel nimmt dieses Bild des Leibes. Ja. Und es fließt dasselbe Blut in deinem Blut, das Blut Jesu. Von daher sind wir blutsverwandt. Also ich bin mit Jesus mehr verwandt, unendlich viel mehr verwandt, als mit meinen Geschwistern, leiblichen Geschwistern. Weil, ja, ich muss mal drüber nachdenken. Ja. Also, ist das nicht super? Natürlich, wenn ich deine Seele betrachte, dann sehe ich, wenn du meine Seele betrachtest, ja, dann sehe ich, dass da noch Schwächen sind, dass da noch Unvollkommenheit ist. Und deswegen sollen wir ja niemanden mehr nach dem Fleisch betrachten, sondern wenn wir Jesus betrachten, dann sehen wir, ja, wie du bist. Das, was wir jetzt mit den Augen noch sehen und vielleicht erleben, ja, das ist vergänglich. Aber ich wollte noch etwas sagen diesbezüglich. Wenn ich Jesus betrachte, dann betrachte ich mich, der ich geworden bin. Ich bin nicht Jesus geworden. Versteht ihr? Ich bin nicht Jesus geworden, aber wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. Ja, wenn ich das Wort Gottes lese, wenn ich Jesus im Wort Gottes sehe, dann sehe ich mich als neue Schöpfung in seinem Bilde. Ja, Identifikation. Wenn du wissen willst, wer du geworden bist, betrachte Jesus. Du bist nicht Jesus geworden, aber nach seinem Bild bist du es geworden. Du bist ein Original. Ich bin ein Original. Aber nach seinem Bild bin ich Jesus gleich geworden. Im Geist. Und wisst ihr, der Prozess der Heiligung ist es, der meine Seele gestaltet nach dem Bilde Jesu. Wenn der Prozess beendet ist, dann betet meine Seele geistlich. Weil du bist dann vollkommen eins geworden mit Jesus. Okay, vor schlimme Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Dahin möchte uns der Heilige Geist bringen, dass wir vor nichts Angst haben. Die Liebe Gottes, Gott ist Liebe, die Liebe Gottes treibt die Angst aus. Ist das nicht was Wunderbares, ohne Angst zu leben? Zu wissen, der Herr ist da, er beschützt mich, er macht alles wohl, ja, wohl dem, ne? Er macht alles wohl. Und wir haben, glaube ich, Freitag war es, aus einem Jesaja-Kapitel gehört, dass der Herr vor uns hergeht und dass er die Nachhut bildet. Was heißt das? Wenn er vor uns hergeht, dann bereitet er alles vor, er sorgt vor und führt uns durch Finsternis, führt uns durch chaotische Zustände. Er hat vorgesorgt, dass wir haben, was wir benötigen, um da durchzukommen. Er geht vor uns her und er bildet die Nachhut. Das heißt also, er beschützt auch unseren Rücken, dass der Feind uns nicht in den Rücken fallen kann. Vers 8. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Oh Mann, du bist aber arrogant. Du schaust richtig auf mir herab. Das sagt der Teufel dann, ne? Du bist arrogant, du schaust ja auf mich herab. Also wir schauen auf den Feind, das sind die bösen Geister, auf sie herab. Und da steckt noch etwas, noch viel Tieferes hinter. Jesus wurde ja erhöht ans Kreuz, ja, und im Grunde hat er die Feinde besiegt, indem er sich mit dir und mit mir als Sünder identifizierte. Damit wurde der Feind besiegt und schaute auf sie herab. Es ist getan, es ist vollbracht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vers 9. Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Das wird hier nochmal wiederholt. Du als Gerechtigkeit in Christus Jesus bleibst ewig. Seine Kraft wird hoch in Ehren stehen. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, schreibt der Apostel Paulus im Epheser Kapitel 6, Vers 10. Also, wie gelangst du in Stärke? Indem du das Wort Gottes liest, es sprichst, es proklamierst, indem du dir deine Sünden vergeben lässt, durch das Blut Jesu Christi reinigen lässt, wegreinigen lässt, indem du in anderen Sprachen betest, indem du Jesus lobst und preist und anbetest. Gesagt hatte ich das schon, was Jutta gesagt hat, proklamieren des Wortes Gottes. Ja. Und auch, du sollst es auf dich beziehen, wenn du es proklamierst. Ja. Das Wort Gottes ist lebendig. Und das Wort Gottes ist Jesus. Und Jesus ist eins mit seinem Wort. Wenn du sein Wort in dir aufnimmst, nimmst du Jesus auf. Das Wort ist der Same. Und in dem Samen ist die Information und ist die Kraft, hervorzubringen, was die Information sagt. Ja, das weiß eigentlich jeder Farmer. Ne? Wenn er Weizen aussehnt, da ist die Information in jedem Samenkorn und die Kraft, den neuen Weizen, ja, der Frucht bringt, mehr von dem hervorbringt, was man eingesät hat. Ja, und so ist in jedem Wort Information dieses Wortes und die Kraft, dieses Wort wirksam werden zu lassen. Und dann bewirkt dieses Wort, dass es Frucht bringt, wenn es auf guten Herzensboden gelandet ist. Vervielfältigung. Und am besten ist es, wenn es hundertfältige Frucht bringt. Ja, ein Weizenkorn gesät, 100 neue dazu gewonnen. Das ist Kraftvermehrung. Kraftvermehrung. Das Wort Gottes in unser Herz gesät, wenn es aufgeht, bringt Frucht. Kraft. Das Wort Gottes beinhaltet Kraft. Und Kraftvermehrung findet statt. Oh, Pakomatoka Hateka. Kraftvermehrung. Wer möchte klein und schwach bleiben? Nö. Ja, natürlich, es sieht so aus, du liest das Wort Gottes, der Teufel kommt, wenn es nicht auf guten Herzensboden gefallen ist, und nimmt es. Ja, und was in deinem Herzen auf steinigen Boden fallen, auf steinigen Boden gefallen ist, geht schnell auf und man ist begeistert und dann kommen die Anfechtungen. Und weil es keine tiefen Wurzeln fassen konnte, geht das ein, was da aufgegangen ist. Und dann etliches ist auf ein Dornenfeld gefallen und die Dornen ersticken das, das, was da beginnt zu wachsen. Und etliches ist es auf guten Boden gefallen. Und so ist das auch. Ich merke das, wenn ich die Bibel lese. Vieles habe ich danach wieder vergessen. Oder ich bin begeistert und dann ist es plötzlich wieder weg, Anfechtungen. Oder die Sorgen, die Dornen, ja, ist wieder weg. Aber wir dürfen wiederholen, es wiederholen. Na, Wiederholung. Warum wird hier so viel wiederholt? Ja, weil ich brauche selber die Wiederholung. Ich benötige sie. Ja, und wenn alle Worte Gottes nur auf guten Boden in deinem Herzen gefallen wären, dann wäre deine Kraft enorm. Enorm. Aber da wird, ja, aufgrund, geht verloren. Also wir haben einen Apfelbaum und der war voller Blüten. Und jetzt sehen wir auf dem Boden ganz viele kleine Äpfelchen. Ganz viele kleine Äpfelchen. Wie viele Äpfel hätten wir ernten können? Oder in Zukunft im September dann hätten ernten können, wenn sie nicht abgefallen wären. Und so ist das auch, wenn du die Bibel liest oder unter der Predigt bist. Ja, es bringt dich zum Aufblühen und es bringt auch schon kleine Früchte. Aber der Teufel versteht es immer noch, dass etliches von dem, was an Wort Gottes in dein Herz gelangt ist, abfällt, wie die Äpfel vom Apfelbaum. Und deshalb immer wieder wiederholen. Und im Laufe der Zeit ist so viel hängen geblieben und hat sich so viel in mein Herz hinein verwurzelt, dass ich zu euch sprechen kann. Diese Kraft hatte ich am Anfang nicht. Ne? Karin und Jutta, ja, wir waren ja im Jesus-Treff in Hannover. Ich war immer der Schweiger, ne? Absolut der Schweiger, weil ich so kraftlos war. Aber ich kannte das Wort, wer schweigt, gilt auch für weise. Und so habe ich meine Schwachheit, habe ich die einfach überdeckt und saß, weil man mag das ja nicht zugeben, ja, vor anderen, dass man so schwach ist, weil dann hätten die gesagt, ja, was bist du hier eigentlich in diesem Mitarbeiterkreis? So schwach wie du bist, hast hier gar nichts drin zu suchen. Also, wer schweigt, gilt auch für weise. Also, daran habe ich mich gehalten. Ja. Ich war weise mir selbst gegenüber, um mich nicht zu offenbaren. Ja, ich hatte schon einiges an Wort Gottes, ne? Aber es war noch nicht in mir zur Kraft geworden. Also, halte das Wort Gottes, proklamiere es, sprich es, denn wenn du das tust, dann wirst du dafür sorgen, dass das Wort sich in dein Herz verwurzelt. Ja, ja, dann legst du Grund in deinem Herzen und das Wort Gottes ist dann das Fundament deines Lebens. Ja, und also, wenn du dich schwach fühlst, mach weiter, lies das Wort Gottes, höre das Wort Gottes, proklamiere das Wort Gottes und die Kräfte werden freigesetzt. Mehr und mehr und mehr und mehr. Und was du verloren hast, kannst du dir immer wiederholen. Durch Wiederholung. Ne? Okay, nächster Vers. Der Gottlose wird sehen, dass wir in Ehren bei Gott stehen. Ja, wie es im letzten Vers hieß. Deine Kraft steht hoch in Ehren. Der Gottlose wird sehen und es wird ihn verdrießen. Verdrießen meint, ach, dieser Bernhard Koch, der hat doch mehr Kraft bekommen. Ja. Ich schaffe es nicht mehr, es verdrießt mich. Ich brauche stärkere Dämonen, um gegen Bernhard Koch anzukommen. Ja, es ist so. Ne? Higher level, more devil. Ne? Das heißt also, wir werden stark im Kampf. Es verdrießt die gottlosen Geister, ja, dass wir standhaft geblieben sind, dass wir das Wort Gottes gegen die Schwächen und gegen Krankheit und gegen Armut gesprochen haben. Dass der Herr unser Versorger ist, dass der Herr unser Arzt ist und so weiter. Der Gottlose wird sehen und es wird ihn verdrießen. Mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen. Halleluja. Wisst ihr, vor über 50 Jahren habe ich ja LSD genommen. Ja? Und böse Geister wurden für mich sichtbar. Und die kamen mir entgegen. Und ich dachte, cool bleiben, ne? Nicht ausrasten. Es geht vorüber. Und im Laufe der Zeit, immer wenn die kamen, habe ich die angeschaut. Ich bin denen nicht ausgewichen, habe die angeschaut und weg waren sie. Das war noch bevor ich Jesus kennenlernte, hatte ich so den Impuls, widerstehe denen. Widerstehe denen. Wutsch, weg waren sie. Die werden vergehen. Und wenn wir hier den gottlosen Geistern entgegentreten und sagen, weicht von uns, ihr Übeltäter, dann widerstehen wir denen, dann schauen wir die an im Grunde und bekunden, Jesus ist der Herr und lassen uns nicht von ihnen beeindrucken. Wir geben unseren Eindruck an ihn weiter von Jesus und die weichen. Denn was die Gottlosen wollen, das wird zunichte. Das heißt also, was die gottlose Regierung in Deutschland will, das wird zunichte. Letztlich wird das Weltsystem fallen. Iran wird von diesem bösen Mullah-Regime befreit werden. Es wird vergehen. Denn was die Gottlosen wollen, wird zunichte. Halleluja. Ist das eine gute Botschaft? Jesus wird kommen und die Regierung über die Erde übernehmen. Und der Antichrist, der so anstatt Christus, der wird vergehen. Und das, was er macht, wird zunichte gemacht werden. Halleluja. Halleluja, Vater im Himmel. Wir bitten, dass du diese Worte in uns hilfst zu bewahren, dass sie aufgehen. Besonders, dass wir wissen, dass Jesus sich mit jedem von uns identifiziert hat, selber nicht gesündigt hat, aber dort am Kreuz wurde, was wir waren, Sünder und den Stellvertreter Tod starb. Danke dafür. Und dass wir mit ihm begraben worden sind, aber dass wir auch mit ihm auferstanden sind und dass wir in seiner Auferstehung die neue Schöpfung geworden sind, dass Christus in uns geboren wurde, die neue Schöpfung. Halleluja, dass wir von Neuem geboren wurden und Kinder Gottes wurden. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass Christus in uns nicht sündigt. Die neue Schöpfung, dass sie nicht sündigt. Und dass das Alte vergangen ist und das, was vergangen ist, vergeht. Ja, dass unsere noch sündige Seele mehr und mehr geläutert wird, geheiligt wird und vergeistlicht wird und in Übereinstimmung kommt mit dem Geist. Und dafür danke ich dir. Und unser Körper wird mitreagieren. Dafür danke ich dir. Halleluja. Jesus, wir schauen auf zu dir. Wir wollen dich erleben. Wir wollen dem Feind Widerstand entgegenbringen. Und wir wollen uns hingeben und dich in unserem Leben wirken lassen. Wollen wir das? Amen.